Herr Erzbischof, es gibt ja schon verschiedene Berichte zur Religionsfreiheit weltweit, etwa den des internationalen Hilfswerkes Open Doors oder den des US-Außenministeriums. Was macht denn den ökumenischen Bericht besonders? Was unterscheidet ihn von vergleichbaren Erhebungen?
Ja, wir kümmern uns nicht so sehr um Zahlen und Statistiken, sondern wir versuchen mehr, die Ursachen für Bedrängnisse und Verfolgungen von Christen in den verschiedensten Staaten und Religionen aller Kontinente zu erforschen. Und das Ziel unseres ökumenischen Berichtes ist, im Hinblick auf die Wurzeln der Verfolgung und Bedrängnisse eben Hilfen zu finden, um diese zu überwinden.
Dann schauen wir doch vielleicht in ein konkretes Beispiel hinein nach Nordkorea. Das Land steht ja heute international wieder einmal im Fokus aufgrund seiner nuklearen Drohgebärden. Es ist aber auch eines der Länder mit einem autoritären Regime, wo die Religionsfreiheit massiv eingeschränkt wird. Was lässt sich denn zur aktuellen Lage der Gläubigen vor Ort festhalten?
Ja, Nordkorea ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil auch die Kontakte nach Nordkorea hinein, wie auch die Kontakte von Nordkorea nach außen unterbunden werden von der Regierung. Wir wissen, dass auch dort Christen leben. Die staatlichen Angaben sprechen von 4.000, aber wir wissen, dass es viel mehr sind, also 12.000. Wir nehmen auch an, dass sogar in Nordkorea bis 400.000 Christen leben. Die können nach außen hin überhaupt nicht sich äußern und müssen im Untergrund leben, weil sie verfolgt werden. Der Grund für die Verfolgung in Nordkorea ist, dass das Regime eine Ideologie hat, die quasi auch die Religion allen vorschreiben will. Das ist eine synkretistische Ideologie aus Neokonfuzianismus, nationalistischem Maoismus und Stalinismus. Und das Regime hat die Tendenz, ja, und den festen Willen, nichts zuzulassen, was dieser religiösen Vorgabe widerspricht, um die Menschen ganz unter ihrer Ideologie zusammenzuschließen und keine fremden Einflüsse überhaupt aufkommen zu lassen.
Ja, diese Ideologie ist ja ziemlich totalitär. Ihrer Erfahrung nach gibt es Formen des Widerstandes in spiritueller Hinsicht. Also man hat ja immer so den Eindruck, das ist gleich einer Gehirnwäsche. Gibt es Christen vor Ort, die tatsächlich ihre eigenen Räume finden, ihren Glauben zu leben?
Ja, wir wissen, dass es Hauskirchen gibt, kleinere. Wir nehmen an, so 400. Und in diesen Hauskirchen stärken sich die Christen gegenseitig, um ihren Glauben zu bewahren. Ein offener Widerstand ist nicht möglich, weil dann sofort die Menschen verhaftet werden und in diese Zentren für Gehirnwäsche gebracht werden, wo sie eben auf die Staatsräson festgelegt werden sollen.
Schreckgespenst der Religionsfreiheit schlechthin war zuletzt vor allem der sogenannte Islamische Staat und seine Auswüchse in Nahost. Der wurde im Irak ja teils auch zurückgedrängt. Es gibt Christen, die jetzt auch zurückkehren in ihre angestammten Gebiete. Wie verheerend, wie zerstörerisch auch hinsichtlich des Religionsdialoges weltweit ist dieses Phänomen Ihrer Beobachtung nach, beziehungsweise die Konsequenzen dieses islamistischen Terrors?
Ja, der islamistische Terror hat natürlich etliche Konsequenzen gehabt. Wahrscheinlich der nachhaltigste ist der, dass die Christen geflohen sind ins Ausland, nach Europa, nach Australien, nach den USA. Und selbst der katholische Bischof, also der chaldäische katholische Bischof, ist jetzt in Australien. Also das ist, glaube ich, die nachhaltigste Konsequenz. Es werden weniger Christen zurückkehren nach Mosul und die Nineveh-Ebene, als es vor diesem islamistischen Terror gegeben hat. Die eine Konsequenz. Die andere Konsequenz ist, dass die Kirchen zerstört sind, dass die ganze Infrastruktur bewusst zerstört worden ist von diesen Terrorgruppen. Die Christen, die jetzt zurückkehren, müssen eigentlich alles wieder aufbauen. Gott sei Dank ist in der Ninive-Ebene in der vorigen Woche schon wieder eine Kirche neu eingeweiht worden. Das sind Hoffnungszeichen. Die Konsequenzen sind, dass natürlich die Christen auch misstrauischer geworden sind gegenüber den auch einmal friedlichen Nachbarn, die sie dann zumindest auch im Stich gelassen haben, als der islamistische Terror kam. Das Ganze wird eine lange Zeit der Versöhnung, des Friedens, des Wiederaufbaus erfordern, damit die Christen dort wieder leben können. Aber wir möchten, dass Christen in diesem urchristlichen Gebiet auch weiterhin existieren. Die Christen sollen, und das ist unser Wunsch, im Frieden auch wieder mit den Muslimen zusammenleben. Aber das wird Zeit und Kosten und auch viel Geduld erfordern.
Der Papst war ja vor wenigen Tagen in Myanmar unterwegs. Dort sind radikale Buddhisten und Nationalisten für die Vertreibung der Rohingya wesentlich verantwortlich. Wie stark wird denn die Religionsfreiheit heute durch extremen Nationalismus eingeschränkt? Und in welchen Regionen der Erde lässt sich das beobachten?
Ja, das lässt sich natürlich in erster Linie in Asien beobachten, also Länder wie Myanmar, aber auch verstärkt in Indonesien, auch in Pakistan. Auch in Indien gibt es eine Revitalisierung des Hinduismus. Und einige von diesen Staaten betrachten die Religion, also Buddhismus oder Hinduismus oder auch Islam, als die Religion, die mit dem Staat verbunden ist. Und alle anderen Religionen haben dann keine Berechtigung, keinen Platz. Die Religionsangehörigen, und das sind sehr oft die Christen, werden vertrieben, ausgesondert oder an den Rand gedrängt der Gesellschaft. Das sind richtige Christenverfolgungen, die wir wahrnehmen und gegen die wir auch was tun müssen.
Der ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit beleuchtet als Schwerpunktthema den Glaubenswechsel, die Nagelprobe der Religionsfreiheit, wie der Menschenrechtsexperte Heiner Bienefeld das nennt. In welchen Ländern ist das besonders ein Problem und warum hat der Bericht das als Schwerpunktthema ausgewählt?
Das ist ein großes Problem, weil in vielen Ländern, auch in den Golfstaaten zum Beispiel, die ja die Religionsfreiheit garantieren in ihren Verfassungen, die aber nicht zulassen, dass ein Religionswechsel stattfindet, was dann mit der Anerkennung der Scharia verbunden ist. Die Scharia lässt keinen Glaubenswechsel oder Glaubensabfall vom Islam zu und bestraft ihn sogar. Aber für uns in der Definition der Religionsfreiheit gehört der Glaubenswechsel oder auch das Ablehnen des Glaubens, die sogenannte Apostasie, zur Religionsfreiheit dazu. Und das wird in etlichen Ländern nicht geduldet und damit wird eigentlich das, was in den Verfassungen steht, nämlich Religionsfreiheit wird garantiert, bei einem Glaubenswechsel oder bei einer Apostasie ad absurdum geführt, weil die nicht sein dürfen und bestraft werden.
Ja, die Welt schaut auf den islamischen Staat. Zuletzt schauten wir auch nach Myanmar, wenn es um solche Fragen geht, Religionsfreiheit. Aber welche Gegenden in der Welt sind denn völlig unterbelichtet? Welche bedrängten und verfolgten Minderheiten werden in dem Bericht genannt, die eben aktuell weniger Öffentlichkeit bekommen?
Ja, also wir sind natürlich jetzt bei diesem Bericht zunächst einmal auch auf die Christen hin konzentriert. Es ist ja ein Bericht, der eben als unsere Aufgabe verstanden wird und die wir wahrnehmen wollen, nämlich den bedrängten und verfolgten Christen zu helfen. Natürlich ist die die Freiheit der Christen, ihre Religionsfreiheit, immer verbunden auch mit der Religionsfreiheit aller anderen Religionen. Wir sagen, wir setzen uns für die Christen exemplarisch ein, aber nicht exklusiv. Und es ist eine Erfahrung und eine Tatsache, dass dort, wo Christen verfolgt werden, meistens auch andere Religionen verfolgt werden. Also wenn wir uns für die Religionsfreiheit der Christen einsetzen, dann setzen wir uns immer inklusiv auch für die Religionsfreiheit aller anderen ein. Christen werden heute besonders verfolgt und unterdrückt. In Korea haben wir schon genannt, aber auch in China gibt es große Probleme. Dann gibt es von extremistischen Islamgruppen, zum Beispiel Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab in Jemen. Da haben es die Christen ganz besonders schwer und das hängt oft mit den politischen Systemen zusammen. Deshalb haben wir auch immer Gespräche mit den Politikern und ermahnen sie, dass sie bei allen Außenbeziehungen nicht nur die Handelsbeziehungen im Blick haben, sondern auch die Menschenrechte und die Wahrung der Menschenrechte in diesen Ländern. Und wir als Christen sind natürlich in besonderer Weise verpflichtet, unseren Glaubensgeschwistern beizustehen, ihre Freiheit zu fordern und alles zu tun, dass sie ihren Glauben frei und ungehindert leben können.
Eine letzte Frage habe ich noch. Religionsfreiheit umfasst auch das Recht auf agnostische und atheistische Überzeugungen und Praktiken, hält der Bericht auch fest. Da wundert man sich ja erstmal, wenn man denkt, ja, Religionsfreiheit hat doch mit Religion, mit einer Religion zu tun. Warum ist das heute wichtig, auch zu erwähnen?
Weil der Menschenrechtskatalog von 48 und alle anderen Folgegesetzgebungen, Verpflichtungen, Übereinkünfte sagen, zur Religionsfreiheit gehört auch, dass man keine Religion hat und dass man für sich Religion ablehnt. Es ist eigentlich völlig logisch, wenn ich die Freiheit der Religion fordere, dann muss ich auch zulassen, dass jemand keine Religion hat. Wir als Christen bedauern natürlich, dass jemand keine Religion hat. Und wir sind ja auch immer missionarisch tätig und wünschen, dass die Menschen die christliche Religion annehmen, sie leben und bezeugen, weil das für den Einzelnen das Beste ist, für sein Leben, aber auch für die Gemeinschaft. Aber wir müssen um dieser Freiheit der Religion willen auch denen die Freiheit lassen, keine Religion zu wählen.